Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Yuzu Meets Zitrone. Mein Name ist Schoko und mit mir zusammen ist David. Hi David.
Hi Schoko. Honjitsu mo yoroshiku onegai shimasu.
Konnichiwa. Honjitsu mo yoroshiku onegai shimasu. Ja, ich glaube, die meisten von euch kennen uns. Wir sind ein japanisch-deutscher Podcast. Wir sind auf unterschiedliche Weise mit Japan verknüpft und reden einmal im Monat über ein Thema, das uns an Japan interessiert oder was wir gerne kritisch beleuchten möchten oder was wir extrem hervorheben und loben wollen. Und in diesem Monat ist es keins von den dreien, oder? Ich weiß nicht, obwohl, bei mir ist es eher kritisch, glaube ich. Also was heißt eher kritisch? Bei mir ist es schon sehr, sehr kritisch, würde ich sagen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir ist es was, wo ich neugierig zu bin, wo ich Lust zu hatte, einfach ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Gemerkt habe, ich habe nur so ein oberflächliches Wissen. Bin mir auch immer noch nicht sicher, ob das viel tiefer ist, aber auf jeden Fall habe ich so ein bisschen in der Vorbereitung jetzt mich eingelesen, ein bisschen mehr über das Thema erfahren und ja, finde es auch spannend von dir zu hören, wie du das empfindest und wie präsent du das im Japan-Alltag oder Japan-Leben empfindest.
Ja.
Genau.
Genau, also die Rede ist von, wir haben gar nicht gesagt, worum es geht.
Ja, wir müssen die Leute mal ein bisschen anteasern.
Die Rede ist vom Kaisertum in Japan.
Genau, ja.
Das ist so krass, dass es in Japan immer noch dieses Kaisertum gibt, finde ich.
Ja, ja, und es wird immer gesagt, die älteste Erbmonarchie der Welt.
Okay.
Also der jetzige Kaiser ist der 126. Kaiser. Also zwischendurch gab es auch ein paar Kaiserinnen. Also 126 werden gezählt und davon sind aber, glaube ich, die ersten 15 höchstwahrscheinlich fiktiv, also die sind historisch nicht eindeutig nachweisbar, die ersten 14. Und der 15. ist dann der erste nachweisbare, so im 3., 4. Jahrhundert. Genau. Und das ist eben länger als alle anderen Monarchien auf der Welt, also keine, die so lang durchgehend die Thronfolge innehatte.
Ja. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Kaisertum in Japan?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wahrscheinlich schon bevor ich in Japan war und dann als ich angefangen habe, mich mit Japan auseinanderzusetzen und über die japanische Kultur zu lernen und so weiter, wusste ich aber auch immer noch nicht so richtig viel, aber was mir so ganz hängen geblieben ist oder aufgefallen ist, ist diese Jahreszahlen nach dem Kaiserjahr.
Ja, wir haben ja aktuell das Kaiserjahr namens Leiwa und es ist recht neu. Also das gibt's noch gar nicht so lange. Das ist jetzt mittlerweile das...
Das dritte Jahr, oder? Ja, 2019,
ja.
2021, genau.
Genau. Und vorher war es Heisei, was vielleicht noch bekannt sein könnte. Ich weiß gar nicht, in Deutschland macht das überhaupt... Also spielt ja die Kaisersjahrzahl überhaupt keine Rolle.
Ja.
Genau, aber Heisei war sehr, sehr lange und dann davor war es halt Showa. Das war so, das ist unsere Elterngeneration, würde ich sagen, bis hin zu 1980.
1989 ist Showa geendet und ich glaube 22 oder so hat es angefangen. Also es war richtig, richtig lang.
Ja.
Und eben auch sehr geteilt durch den Krieg, durch den Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Die Hälfte von Showa war davor und die Hälfte danach, von 26 sehe ich jetzt, 1926 bis 89, also es ist 63 Jahre durchgehend ein Kaiser. Das ist, ich weiß gar nicht, wie lange ist die Queen in England, die ist auch so, wenn nicht noch länger. Der war sehr, sehr lange und eine sehr prägende Zeit. Also ich glaube, irgendwie wird auch die Geschichte, die modernere Geschichte von Japan oft in diese Kaiserperioden unterteilt und das so ein bisschen Eindruck über diese irgendwie 2-3 Jahrzehnte von einem Kaiser, was so in dem Land passiert ist, was politisch vorgefallen ist und so darauf zurückgeblickt wird.
Was meinst du damit?
Also vielleicht wie man in Deutschland so die Nachkriegszeit, so dann die Boomjahre oder so, also so eine Periode beschreiben würde. Vielleicht von so 50er bis in die 70er oder so. was da so politisch passiert ist in dem Land, also sehr viel wieder aufgebaut wurde, Aufschwung war und so weiter. Mhm. Und in Japan das dann eben oft mit dem Kaiser, also dann nicht Nachkriegszeit gesagt würde, sondern so die Heisei-Periode zum Beispiel, in der gewisse Vorfälle, zum Beispiel die Wirtschaftskrise in den 90ern, ist ja in die Heisei-Zeit gefallen, und die Terroranschläge in den 90ern, die Tokio-Terrorattacke und dann auch...
Du meinst die Saringas?
Ich weiß nicht den japanischen Begriff, aber diese...
Ich glaube, jetzt Saringas-Riken.
Ja, genau, diese Metro-Terrorangriffe und dann natürlich auch das große Erdbeben, das Tohoku-Erdbeben. Und so diese wirtschaftliche Verschlechterung in Japan, dass die Wirtschaftsblase in den 90ern geplatzt ist und seitdem so eine gewisse ökonomische Krise eigentlich.
Wenn ich es zusammenfasse, meinst du dann damit, dass man zum Beispiel in Deutschland anhand von Regierungszeiten vom Kanzler irgendwie zum Beispiel so Geschehnisse festmacht irgendwie? Ja, keine Ahnung, von wegen Merkel-Ära, in der Merkel-Ära ist das und das passiert, in der Kohl-Ära ist das und das passiert. Und dass man das eben in Japan anhand vom Kaiser festmacht und weniger vom Staatsoberhaupt, also Staatspräsidenten.
Ja.
Ja.
Stimmt, das trifft es wahrscheinlich, bringt es wahrscheinlich am besten auf den Punkt.
Ja. Man muss halt dazu sagen, dass in Japan das auch sehr schnell wechselt. Also Abe war jetzt, Jahre von Abe waren jetzt eher eine Ausnahme. Ansonsten ist es recht üblich, dass alle zwei Jahre der Staatsführer dann seinen Posten aufgibt und zurücktritt, weil er eine Krise nicht bewältigen kann.
Ja, ich habe das jetzt auch gerade erst wieder erfahren, dass Suga schon gar nicht mehr Premierminister ist.
Ja.
Also der Nachfolger von Abe war jetzt auch wieder ganz schnell weg vom Fenster.
Ja, wer ist denn das jetzt? Ich bin gar nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Ich wollte es mir eigentlich merken, hab's schon wieder vergessen. Aber das ist wahrscheinlich das Problem in Japan auch, dass die so kurzlebig sind.
Ja, genau. Und dadurch eben nicht so langfristig Entscheidungen treffen können.
Aber das offizielle Staatsoberhaupt ist auch der Kaiser, oder?
In Japan? Ja, letztendlich, ja, genau.
Eine konstitutionelle Monarchie, also.
Ja. Genau. Nee, ich meinte damit auch nicht Staatsoberhaupt, sondern Premierminister.
Ja, wie in Deutschland ja auch der Präsident. Also es ist, weil das Oberhaupt ist, aber nicht die Macht innehat.
Ja, genau.
Ja, und das ist auch so eine Sache. Also es gibt dann immer so einen Namen für diese Zeit. Und jetzt ist ja im Lewa als neuer Name gewählt worden.
Mhm.
Ich habe darüber auch ein bisschen gelesen, dass es irgendwie eine Premiere ist, dass es aus der japanischen Literatur stammt und nicht aus der chinesischen.
Mhm.
Der Name für die Periode, also Reiwa ist aus dem, wie heißt diese alte Gedichtsammlung? Manyoshu. Sagt dir das was? Das ist so eine
Manyoshu. Ich habe schon mal gehört, aber ich muss ehrlich gestehen, so mit Kaisertum in Japan habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Deswegen, also ich hatte das halt in der Uni so ein bisschen und in der Schule damals ein bisschen behandelt, aber da reichen meine Interessen sind da eher etwas begrenzt.
Ja.
Deswegen bin ich auch sehr neugierig und gespannt, was du darüber zu erzählen hast.
Ja, also dieses Manyoshu war, glaube ich, das erste Buch, das auf Japanisch veröffentlicht wurde. Und so eine Gedichtsammlung, also wirklich erste japanische Gedichte, davor wurden halt irgendwie Sachen aus China eher importierte Bücher und Schriften.
Mhm.
Und die anderen Bezeichnungen für die Regierzeiten von den Kaisern waren eben immer aus der chinesischen Literatur.
Mhm.
Und das ist das erste Mal, dass es aus der japanischen klassischen Literatur gewählt wurde.
Aber ich dachte, dass es immer eine Zusammensetzung von zwei Schriftzeichen in einer Kombination, die es vorher nie so gegeben hat.
Ja.
Also sowohl Heisei als auch Showa, Taisho und Lewa, das ist ja eine Kombination. Diese Begriffe existieren in der japanischen Sprache nicht.
Ja.
Und die Kombination der Schriftzeichen halt eigentlich auch nicht.
Ja.
Bei Heisei gab es irgendwie irgendwo ein kleines Dorf, das dieselbe Kombination von den Schriftzeichen hatte, ja, aber genau eine andere Aussprache. Und es ist dann für eine Weile zu einer Touristenattraktion geworden.
Ach, wirklich?
Ja.
Ja, ich habe mit dem neuen, mit Rewa gelesen, dass es in Australien ein Institut gibt, das auch die Abkürzung Rewa eben hat.
Oh.
Das Royal Institute of Western Australia. A Real Estate Institute of Western Australia. Und das hatte so einen hohen Internet-Traffic aus Japan dann, als die Rewa-Zeit angefangen hat. Weil Menschen in Japan das halt gegoogelt haben und dann auf die Seite von diesem Real Estate Institute geraten sind.
Ja.
Ja, das, also ich sehe es hier jetzt, das ist so ein Gedicht und das sind einfach zwei Zeichen aus diesem Gedicht rausgewählt und zusammengesetzt.
Mhm. Aber das sind ja keine außergewöhnlichen Schriftzeichen.
Ja.
Es müssen ja Schriftzeichen sein, die sehr einfach sind, damit das gesamte Volk sie versteht. Es dürfen ja keine komplizierten Sachen sein, die man irgendwie... Also es müssen, glaube ich, Schriftzeichen sein, die man in der Grundschule lernt.
Naja. Ja, sind es ja die zwei auch.
Ja, genau. Simpler.
Es wird übersetzt mit irgendwie Fortunate Peace oder so.
Mhm.
Der wohlige Frieden oder sowas oder die Harmonie.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch gehört, dass es gleichzeitig auch so einen sehr autoritären Anklang hat, das Rewa, weil Re ja eigentlich auch Befehl heißt und dadurch sowas Autoritäres hat. Und Wa ist ja auch ein altes Zeichen für Japan, was wohl auch so militärischen Anklang haben kann.
Echt? Ich verbinde damit eigentlich immer so... So Wortkombinationen wie Washoku oder Wafu. Also japanisches Essen einfach. Washoku.
Ja, ja. Ja, es bedeutet eigentlich Japan, aber es bedeutet auch Frieden und Harmonie.
Mhm.
Wa. So.
Ja.
Ja. Genau.
Und sonst gibt es im japanischen Alltag gar nicht so die Option oder der Alltag, der so von Kaisertum bestimmt ist, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass man heutzutage in der Schule morgens den Kaiser irgendwie grüßt in der Schule.
Ja, ja, das ist auch das, was ich jetzt, was mir gar nicht so klar war, dass es irgendwie den jungen Leuten so sehr egal und unwichtig zu sein scheint. Und ich hatte eben diesen Eindruck, dadurch, dass das Datum immer geschrieben wird in dem Jahr vom Kaiser. Also wir sind jetzt im dritten Jahr von dem neuen Kaiser, von Reiwa, hatte das für mich so eine Präsenz. Aber auch da habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass so 40% beides benutzen, also sowohl das Jahr 2021, also gregorianischen Zeitrechnung, als auch die japanische Kaiserzeitrechnung. Und 35% benutzen wohl fast ausschließlich die gregorianische Zeitrechnung. Hm. Und nur ein Viertel der Leute benutzt vorwiegend die die Kaiserzeitrechnung. Das ist wahrscheinlich auch eher ältere Menschen.
Ältere, würde ich auch sagen. Oder irgendwie Menschen, die so mit Behörden zu tun haben. Weil ich glaube, in Behörden wird auch noch sehr viel mit der japanischen, also mit der Kaiserszeit gerechnet.
Ja.
Also auf jeden Fall, also ich habe auf meinen japanischen Dokumenten zum Beispiel, auf meinem Zeugnis von der japanischen Schule steht auch die, also steht auch noch Heisei drauf von der Kaiserzeit.
Mhm.
Aber für mich war es immer kompliziert, weil das ja immer an dem Tod des Kaisers beziehungsweise ans Abdanken des Kaisers orientiert ist. Es ist so eine Rechnung. Ich muss ehrlich gestehen, ich muss immer, weil ich auch nicht in meinem täglichen Leben damit arbeite, muss ich immer nachschlagen, welches Jahr eben das Jahr von Heisei ist. Also wenn da zum Beispiel steht Heisei Gonen, also Heisei, das fünfte Heisei-Jahr, muss ich immer googeln und in die gregorianische Zeit umtransformieren lassen.
Also du wärst auch bei den 35%, die überwiegend gregorianisch benutzen.
Ja, ich glaube, wenn man in Japan lebt, dann ist es schon ein bisschen präsenter und dann kann man vielleicht auch nochmal zurückrechnen. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich gerade aus dem Kopf auch gar nicht, wie lange das Heisei-Jahr ging insgesamt.
Ja. Ja, ich hatte das auch so, dass ich, also ich musste ja zu einigen Behörden dann mich anmelden, hier, da, sowas immer ausfüllen, auch für mein Visum und so.
Ja.
Und da war es auch so, dass du Heisei und dann die Jahreszahl einträgst, zum Beispiel für mein Geburtsjahr.
Ja.
Deswegen habe ich das im Kopf dann gehabt immer, dass ich in Heisei 4 geboren bin, also 92 im gregorianischen Kalender und 89 ist der alte Kaiser gestorben. Und dann der neue Akihito zum Kaiser geworden. Das heißt, 89 ist das erste Jahr, 90, 91 und 92 ist das vierte Jahr, in dem ich dann geboren bin. Das hatte ich dann so präsent immer. Und damals wusste ich auch, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, ich glaube, das war 2015, 16, als ich da war. Damals wusste ich auch immer, dass ich im 16. Jahr von, nee, im 24. Jahr von Heisei oder 28, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, aber ich wusste dann immer, welches Jahr jetzt gerade ist, weil das auch eingeführt werden musste.
Eigentlich immer das eigene Alter plus die Heisei-Zeit.
Plus dann die vier bei mir. Ja, das war auch so ein bisschen ein Ding, manche in meinem Wohnheim, die noch in Showa geboren war, also noch in den 80ern, die mussten dann immer Showa umrechnen und für die war es halt noch schwieriger, weil die ja gar nicht in Heisei geboren sind. Aber jetzt ist Heisei ja sowieso vorbei. Und aber auch, weil du gemeint hast, die Zeichen müssen so leicht sein. Ich fand vor allem das Sei-Zeichen gar nicht so leicht.
Ah, echt?
Das ist schon ein bisschen, muss man schon einige Striche machen.
Ja, es hat auf jeden Fall, also die Schriftzeichen haben auf jeden Fall immer so eine positive Konnotation. Aber du hast ja gerade gesagt, 89 ist der Kaiser gestorben und deswegen gab es dann eine neue Zeit.
Ja.
Aber es ist ja jetzt nicht so, dass der Kaiser 2019 gestorben ist, der vorherige, der für die Heisei-Zeit dann zuständig war.
Ja, ja.
Sondern, Trommelwirbel.
Sondern er hat abgedankt.
Ja, und das war ein historisch ziemlich großer Moment, weil es eigentlich gar nicht erlaubt ist, für die Kaiser abzudanken.
Ja, es ist schon crazy. Aber ich finde es total gut eigentlich, dass das nicht mehr, also ich erinnere mich, dass beim Papst ja auch ein großer Moment war, als der abgedankt hat, statt zu sterben.
Mhm.
Und es ja praktisch auch zwei Päpste gibt jetzt gerade, der eine halt nicht mehr aktiv ist.
Ja.
Und dass Leute, also vielleicht liegt es auch daran, dass Leute immer älter werden oder wie, aber dass die auch so ihren Ruhestand oder dann nicht sowas Repräsentatives sein müssen, bis sie sterben, sondern auch nochmal ein paar Jahre chillen können. Finde ich schon eine gute Entwicklung.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Doch, also ich fand es auch gut und ich glaube für Japan ist es auch nochmal so ein progressiver Schritt, würde ich sagen. Also der hat sich da ja richtig durchsetzen müssen und es gab auch eine große öffentliche Debatte darum, ob er das jetzt dürfen sollen könnte oder nicht, dürfen sollte oder nicht.
Ja.
Und also ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Uni sehr viel darüber gesprochen haben, also inwiefern, also was ihn dazu veranlasst hat zum Beispiel oder inwiefern das irgendwie die Gesellschaft beeinflusst. Aber um ganz ehrlich zu sein, also wirklich so riesig groß wird die Gesellschaft ja nicht davon beeinflusst.
Ja.
Ich meine, das haben wir vorhin jetzt schon geklärt, dass deren Einwirkung auf die Politik oder auf außernationale Geschehen jetzt nicht wirklich sehr besonders groß ist. Eigentlich kann man es ganz gut ähnlich vergleichen wie die britische Queen. Das ist einfach nur so ein Statussymbol, das so nett lächelt und winkt und die Gesellschaft oder die Bevölkerung ist vielleicht stolz drauf, je nachdem, wen man nimmt. Aber plattgedrückt von, wenn ich die beschreiben würde, würde ich sagen, ja, das sind Reiche, die sich von den Steuern der Bevölkerung gut ernähren lassen. So. Also für mich, meiner Meinung nach, braucht es sie nicht geben. Aber da weiß ich zum Beispiel auch, dass Menschen, mit denen ich viel zu tun habe aus Japan, dass sie da ganz anderer Meinung sind und dass sie auf jeden Fall die Kaisersfamilie auch noch befürworten und dass sie da auch recht stolz drauf sind. Ja.
Ja, ja, ich wollte dich vorhin eigentlich schon zurückfragen. So, erinnerst du dich an deine ersten so bewusste Wahrnehmung von dem Kaisertum und so in Japan?
Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann zum ersten Mal davon gehört habe. Ich wusste es schon irgendwie als Kind auch immer. Aber ich glaube, das hatte auch was damit zu tun, dass ich als Kind, also als ich angefangen habe, ein Bewusstsein zu entwickeln, so kurz vor Grundschulzeit, dass da halt auch großer Wirbel um die Thronfolgerin entstanden ist. Ich glaube, die ist so 2001 oder so geboren, die Prinzessin Aiko. Und deswegen war die immer so ein bisschen präsent bei mir. Ich wusste nie, wie die Eltern heißen oder der Kaiser heißt, aber ich wusste, dass die Prinzessin Aiko heißt. Unter anderem, weil ich auch eine Freundin hatte, die Aiko heißt. Konnte ich mir auch ganz gut merken. Aber ja, genau.
Schöner Name eigentlich.
Aiko, ja, Liebeskind.
Liebeskind. Also Also ja, das Kind der Liebe.
Ei, Ei, genau.
Ei heißt Liebe, ja. Nee, weil, ja, weil Ei auf Deutsch ja so Ei klingt. So Tamago, Ei.
Tamago. Nee, A-I. Also,
A-I, genau. A-I,
nicht E-I.
Das ist ein sehr schönes japanisches Wort eigentlich, so Liebe. Ja, Ei, so.
Ja, ja, nee, also es ist immer so ein sehr schönes Schriftzeichen auch. Also ich finde es auch optisch ganz schön.
Ja.
Aber nicht mehr so, wenn es tätowiert wird. Auf jeden Fall.
Das ist auch mal ein anderes Thema, so.
Ja, ganz viele Leute lassen sich halt einfach das Schriftzeichen eintätowieren. Und wenn es halt, wenn, also, ach, ich lasse mir doch auch nicht Liebe auf dem Rücken tätowieren, meine Güte.
Ja, ich kenne eine Person, die hat das Hey im Nacken tätowiert als Jugendsünde. Damals einfach aus der Bravo abtätowiert.
Aus der Bravo und auch noch.
Die wussten nicht mal, ob es Chinesisch oder Japanisch ist.
Oh,
so.
Nee.
Und ich habe mir gedacht, ja, da steht Frieden in deinem Nacken. Ja, ja, genau, ja, und so. Ist halt, ja.
Aber es ist auch Ping, ne? Also Ping wie Xi Jinping. Ja, also das Chinesische, auf Chinesisch gibt es das Schriftzeichen ja auch. Das sind damals ja Ping ausgesprochen, so wie Xi Jinping, der aktuelle
oh.
Staatsführer. Ja,
oh.
Aber jetzt
sind das wusste ich nicht, ja.
Jetzt sind wir immer noch vom Thema abgekommen. Also,
ja, sorry,
worauf
ja,
wollte
so
ich hinaus?
Witzige Geschichte.
Ach so, ja, genau, dass ich einen Bezug zur Kaisersfamilie hatte. Genau. Nee, eigentlich nicht. Also ich wusste, dass es die Prinzessin Aiko gibt und ich wusste auch, dass das schon damals ein Thema war, dass sie kein Junge war.
Mhm.
Womit wir bei meiner feministischen Kritik sind, dass die Thronfolger immer männlich sein müssen, was, wenn es schon eine Monarchie gibt. Ich meine, die Queen steht auch an der Spitze in England,
ja,
was natürlich nicht viel besser ist, aber es ist zumindest nicht so ultra männlich, heteronormativ, konservativ.
Ja.
Und in Japan geht das aber gar nicht. Was dann auch nochmal innerhalb der Kaisersfamilie zu sehr viel Druck auf die Prinzessin Masako geführt hat. Das ist die Mutter von Prinzessin Aiko.
Na, dass sie noch einen zweiten Jungen.
Genau, oder dass sie überhaupt, also ich weiß gar nicht, wie stark du in das Gossip der Kaisersfamilie reingehen wollen würdest. Ich habe mich halt, also...
Ja, gerne. All gossip is welcome.
Naja, also es gibt halt die Prinzessin Masako, Masako-san.
Ja.
Das ist die Ehefrau von, ja, wie heißt denn der Typ eigentlich?
Der jetzt Kaiser ist?
Ja.
Naruhito.
Naruhito, okay. Und das ist auch der Ehemann, oder?
Ja, aber es gibt noch, sein Bruder ist auch irgendwie in der Thronfolge.
Ja, doch, okay. Also kurz zusammengefasst, es gibt den derzeitigen Kaiser, das ist der Naruhito.
Ja.
Und seine Ehefrau heißt Masako. Und jetzt seit 3 Jahren inzwischen ist Naruhito Kaiser von Japan.
Ja.
Und Masako-san damit... Also ich sag immer automatisch Masako-san, das ist einfach...
So Mrs.
Keine Ahnung, also da bin ich, glaube ich, zu japanisch geprägt. Ja, genau, also ich würde sie jetzt nicht einfach nur so beim Vornamen nennen. Auf jeden Fall, genau. Bevor sie die Thronfolge angetreten haben, waren sie halt auch schon sehr stark im Mittelpunkt. Vor allem Masako-san ist halt auch reingeheiratet. Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich kennengelernt haben, dieses Paar. Auf jeden Fall war sie ursprünglich eine bürgerliche Frau, also so... Und auf ihr wurde einfach sehr viel Druck ausgeübt, sowohl von der Kaisersfamilie als auch von der japanischen Gesellschaft und von der Presse, weil sie eben einen Thronfolger, also einen männlichen Thronfolger auf die Welt bringen sollte, wo
ja,
ich jetzt einfach auch irgendwie aus einer biologischen Perspektive denke, naja, also darauf hat sie ja jetzt nun keinen Einfluss. Also wenn, dann liegt es überhaupt an ihm und seinen Spermien. Aber, ja, naja, also ich meine, Kaisersfamilie hin oder her, ich meine, die Kindeserzeugung erfolgt ja genau gleich.
Ja, aber er kann doch, hat doch genauso wenig Einfluss darauf.
Ja, schon, aber ich meine, der Druck muss ja nicht nur auf ihr lasten.
Ja, das stimmt, das klar. Das
tat es ja.
Ja, voll. Also, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich kenne das ja aus dem europäischen Klatsch auch, dass halt dann so die Königinnen, kriegt sie einen Nachfolger, warum wird sie nicht schwanger? Ja, stimmt, das schon viel Druck auf den Frauen.
Ja, ja, also einmal dieses, die Frau reduzieren auf eine Gebärmaschine,
ja,
finde ich sehr kritisch. Und dann eben dieser Druck, den sie nicht standgehalten hat. Also die arme Frau musste sehr viel mit Depressionen kämpfen, sehr viel auch mit Angststörungen und Anxiety. Und ihr Ehemann hat sie, glaube ich, auch vor der Öffentlichkeit geschützt oder hat zumindest versucht, sie zu schützen, sie aus der Öffentlichkeit fernzuhalten.
Ja.
Und dann nach mehreren Fehlgeburten, also ich glaube, die hatte schon etliche Fehlgeburten, so 6, 7 oder so hinter sich,
ja,
hat es dann endlich geklappt mit der Schwangerschaft und geboren war die Prinzessin Aiko. Weswegen dann halt auch eben die Nachrichten und das Gespräch um dieses Mädchen sehr stark und sehr, sehr weit verbreitet war, dass ich das selbst als Kind, also ich war ja selbst noch ganz klein, selbst ich hatte das dann damals mitbekommen.
Ja, und die Prinzessin Aiko kann aber trotzdem, also im aktuellen Stand, nicht Kaiserin werden?
Nee. Ich glaube, es gab auch eine Debatte. Also was heißt, ich glaube, es gab auf jeden Fall eine Debatte, ob man die Thronfolge, dieses auf Männer konzentrierte Thronfolge-Gedöns, ob man das nicht auch auf Frauen erweitern sollte?
Ja, anscheinend, also kurz nach der Geburt von Aiko, war es anscheinend kurz davor, das Erbrecht zu ändern unter Koizumi.
Magst du kurz sagen, wer Koizumi ist?
Ach so, das war der damalige Premierminister, der war vor Abe der einzige, der irgendwie länger als 3 Jahre am Stück an der Macht war. Deswegen, und der war ein krasser Neoliberalist, der hat irgendwie auch alles privatisiert und so weiter.
Ja.
Genau, auf jeden Fall unter dem war wirklich, war es kurz davor, quasi eine Änderung zu machen, dass auch Frauen Kaiserinnen werden könnten.
Mhm.
Und dann wurde nicht dem Naruhito und seiner Frau, sondern seinem Bruder ein Sohn geboren. Fumihito heißt er.
Also Naruhitos Bruder, genau.
Also die Männer heißen immer Hito, irgendwas Hito.
Mhm. Hirohito.
Hirohito, genau. Akihito, genau. Ja. Und der Junge ist dann 2006 geboren.
Ja.
Und heißt Hisahito und ist jetzt der zweite in der Thronfolge. Also sein Vater quasi, der Bruder vom jetzigen Kaiser ist, wäre der erste in der Thronfolge.
Ja.
Und der Junge ist der zweite in der Thronfolge. Und dadurch hat sich die Debatte nochmal irgendwie 40 Jahre nach hinten verschoben, weil jetzt erstmal kein Not am Mann, haha, also weil jetzt erstmal ein männlicher Nachkomme geboren wurde. Ja.
Sehr schade eigentlich,
Und ich habe aber jetzt auch gehört, dass trotzdem, und das hat mich sehr überrascht, anscheinend bei Umfragen 87% der Bevölkerung in Japan sich vorstellen könnte, auch eine Kaiserin zu haben.
Ah ja.
Und es gab ja einige Kaiserinnen schon in der Geschichte.
Mhm.
Allerdings jetzt in der modernen Neuzeit, also seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr.
Mhm.
Und die Kaiserin, die es gab, waren auch nur so Zwischenlösungen, so Übergangslösungen.
Mhm. Ja. So wie Kamala Harris jetzt während Joe Bidens Bauchspiegelung.
Ach echt? Ah ja, oh, da bin ich gar nicht up to date. Der hat eine Darmspiegelung.
Genau, Darmspiegelung, nicht Bauchspiegelung.
Im Japanischen ist es, ach nee, das ist Magenspiegelung, I-Kamera. Die Magenspiegelung wurde in Japan erfunden, Fun Fact. Das waren in Japan ganz stolz drauf. Genau, also die Frauen waren dann Kaiserinnen, bis ein Mann wieder einen Sohn bekommen hat. Das heißt, die Kaiserlinie wird immer durch den Mann fortgetragen. Die wurde noch nie von der Frau fortgetragen. Also wenn eine Frau einen Sohn bekommt, dann ist er trotzdem nicht in der Thronfolge, weil nur die Mutter in der Kaiserfamilie ist. Aber der Vater muss in der Kaiserfamilie sein.
Mhm.
Und ebenso ist es, wenn eine Frau einen Bürgerlichen heiratet, dann wird sie ausgeschieden aus der Kaiserfamilie. Also dann verliert sie ihren kaiserlichen Status, wogegen ein Mann auch eine Frau heiraten darf, ohne Probleme. Also ohne Probleme, das ist, der muss sich dann vielleicht auch dem Klatsch aussetzen oder vor allem sie auch wird dann so überprüft, ob sie gut genug ist für ihn und so weiter.
Ja.
Genau, womit wir auch bei dem aktuellen Thema sind, weshalb ich das Thema überhaupt vorgeschlagen habe.
Ja.
Genau, weil jetzt letzten Monat,
also Oktober 2021.
Genau, im Oktober 2021 die Prinzessin Mako geheiratet hat, einen Bürgerlichen.
Ihren All-Time-Lover.
Und sie haben sich 3 Jahre nicht gesehen jetzt. Ach, das klang schon sehr, sehr so, wenn man auf so klassische Romantik steht. Schon so ein, die wahre Liebe, one and only.
Mhm. Wer ist denn das, die Prinzessin Mako? Magst du das mal einordnen?
Die Tochter von Fumihito, also von dem Bruder vom jetzigen Kaiser, die älteste Tochter. Und die wollte vor 3 Jahren schon einen bürgerlichen heiraten. Und dann war es auch so ganz viel Klatsch anscheinend, so ganz kleinliche Skandale, die rausgeholt wurden über ihn. Also vor allem, dass seine Mutter sich Geld geliehen hatte und das nicht zurückzahlen konnte an einen ihrer Männer. Und dass seine Mutter insgesamt ganz viele verschiedene Beziehungen geführt hat.
Was für ein Skandal.
Und eben auch irgendwie Geldsummen von, also schon, also für mich ist es viel Geld, aber objektiv gesehen ist halt nicht so viel Geld. Es geht irgendwie um 30.000 Euro oder so.
Ja, schon viel Geld.
Was in Japan halt zum Beispiel das Studium kostet. Wenn du an der Privatuni ein Studium absolvieren willst, zahlst du halt fast 10.000 Euro im Jahr.
Ja.
Und das sind 4 Jahre. Wo du dann ja auch, wenn du das Geld nicht hast, quasi einen Kredit aufnehmen müsstest für ein Studium zum Beispiel. Und also in dem Rahmen bewegt sich das jetzt nicht irgendwie. Millionen, die hinterzogen wurden, wie es in der Politik oft üblich ist. Und es ist ja auch eine bürgerliche Familie, also schon so auch. Mir kommt es sehr kleinlich vor. Vor allem hat es jetzt unter anderem dazu geführt, dass er so ein bisschen in der öffentlichen Meinung unten durch war. Also auch noch andere Sachen, irgendwie, dass sein Großvater und sein Urgroßvater hatten, glaube ich, beide Suizid begangen und seine Mutter eben mit den verschiedenen Partnern und solche Dinge wurden dann als nicht gut genug für unsere Prinzessin dargestellt. Und es hat unter anderem dazu geführt, dass sie hatte eigentlich irgendwie 1 Million Euro ungefähr an Entschädigung ausgezahlt bekommen von Steuergeldern dafür, dass sie nicht mehr zur kaiserlichen Familie gehört. Und auf das Geld hat sie verzichtet.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Ja, weil seine Mutter irgendwie in einem 5-stelligen Betrag Schulden irgendwann hatte, verzichtet sie auf einen 7-stelligen Betrag.
Ja.
Das fand ich schon krass. Also worüber ich dann so nachgedacht habe, ist, was du jetzt gesagt hast, du bist eigentlich gegen die Monarchie und findest es Verschwendung an Geldern, die gezahlt werden an die Familie. Und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, die Familie hat auch total wenig Freiheiten. Also ist immer im Blick der Öffentlichkeit.
Ja.
Total viele Erwartungen, können nicht frei wählen, wen sie heiraten, wie sie leben. Und ich wüsste nicht, ob ich so sein wollen, also so leben wollen würde.
Ja, genau. Nee, also die Kritik richtet sich am System.
Ja.
Nicht an die einzelnen Personen. Ja. Bei den Männern durchaus schon, weil sie blöde Entscheidungen treffen. Aber die Kritik, meine Kritik richtet sich an dem System und was das System eben aufrecht hält. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Menschen, die in diesem System stecken, in dem Fall halt die Nachfolgenden und so, dass sie da groß irgendwie was dran ändern können.
Ja.
Also die sind da genauso trapped, würde ich sagen. Deswegen ist ja auch der Kaiser abgedankt vor 3 Jahren, weil er wahrscheinlich auch keinen Bock mehr drauf hatte. Also ich meine, wenn es denen gut gehen würde, würden sie sich ja wahrscheinlich drauf ausruhen, würde ich mal meinen. So wie die Queen, die dankt auch nicht ab.
Ja, wobei ich da, also ich habe ja in Schottland gelebt eine Zeit lang und unter anderem als Prinz Philipp, der jetzt gestorben ist dieses Jahr, glaube ich, der hat vor ein paar Jahren in meinem letzten Studiumsjahr in Edinburgh seine Tätigkeit niedergelegt. Also der Ehemann von der Queen war auch immer so bei allem halt mit dabei, bei allen offiziellen Anlässen. Und dann war er irgendwie 96 Jahre alt und hat gesagt, ja, ich bin zu alt dafür, mir tut alles weh. Ich werde nicht mehr repräsentativ dabei sein. Und die britischen Medien haben sich so darauf gestürzt und haben gemeint, ja, wie kann er es wagen? Und der muss einstehen für sein Volk quasi. Also wir standen nur da mit meiner Mitbewohnerin und haben uns angeschaut und gemeint, ja, der ist einfach fast 100 Jahre alt.
Give him a break.
Und die Medien zerreißen sich das Maul darüber, dass er nicht mehr bei 1000 Veranstaltungen im Jahr dabei sein will, weil ihm die Knie wehtun. Und also wirklich schon insgesamt, sind die Leute irgendwie auch da getrappt und also gefangen in ihrem Königsein, Kaisersein. Und zwar jetzt auch mit Meghan Markle und Prince Harry, dass die da ausgestiegen sind. Oder jetzt nicht mehr Prince Harry, sondern jetzt einfach nur noch Harry. Dass sie da ausgestiegen sind, weil es ja auch sicher einengend ist und irgendwie. Naja.
Aber ich finde, das zeigt ja, wenn progressive Menschen, die ihren eigenen Weg halt widmen wollen, wenn die aussteigen, weil sie sagen, nee, sie wollen nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Ich finde, das ist ja ein Zeichen, worüber sich sowohl die Öffentlichkeit als auch Menschen, die dieses System aufrechthalten, mal Gedanken machen sollten, oder?
Ja,
also,
total, ja.
Ich muss auch sagen, mein negatives Image gegenüber der Kaiserfamilie kommt auch daher, dass ich immer auch mit Nachrichten, wenn ich Nachrichten über die Kaisersfamilie gelesen habe, dass sie auch immer zu tun hatten mit Mobbing.
Mhm.
Ja, Mobbing und also soziale Ausgrenzung. Und ich finde, also die Prinzessin Aiko zum Beispiel, die wurde in der Schule gemobbt.
Ja.
Und ich denke, sie hat einfach nicht die sozialen Skills entwickeln können in ihrer Erziehung, die nötig sind, um sich irgendwie in solchen Situationen halt auch wehren zu können. Oder um überhaupt soziale Skills zu entwickeln, dass es gar nicht zum Mobbing kommt. Weil ich glaube, sie war einfach, keine Ahnung, sie hat einfach so viel Druck gehabt, so viel Verantwortung und Öffentlichkeitsaufmerksamkeit haben auf ihr gelastet, dass sie halt ein einfaches Target war für so Mobbing. Aber auch Prinzessin Masako, also die ihre Mutter, war von ihrer Schwiegermutter, also wie heißt die nochmal?
Die jetzt mit abgedankt hat?
Genau, genau. Die Ehefrau von dem ehemaligen Kaiser.
Michiko.
Michiko. Sie hat auch sehr viel Mobbing von der Schwiegermutter erfahren. Und das ist, ich meine, es ist jetzt kein seltenes Phänomen, dass Schwiegertöchter von Schwiegermüttern oder das generell so das Verhältnis zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkinder kompliziert ist, denke ich. Also da gibt es ja auch immer, auch in bürgerlichen Familien gibt es so Familienclashes. Aber bei Masako war es halt nochmal enorm extrem aufgrund dieser Nachfolgersache. Also, oder Michiko-san hat öffentlich Dinge geäußert, die einfach, ja, sehr verletzend, sehr diskriminierend gegenüber waren. Ja, auf Japanisch würde man vielleicht sagen, so Dorodoro-Stero, also es ist so sehr schlammig.
Ah ja, so eine Schlammschlacht.
Genau, genau, sehr widerliches Verhalten.
Ja, also ich habe auch jetzt die Pressekonferenz von Mako-san, fühle mich jetzt auch so, sollte ich sagen, angehört. Also mit ihrem Ehemann jetzt zusammen mit True Love.
Mhm.
Und irgendwie haben die beiden mir auch so leid getan. Also die haben sich ja so sehr dafür entschuldigt, dass sie heiraten wollen. Also ich habe das auf Japanisch jetzt auch gesehen, auch in krasser, höflicher und formeller Sprache und so weiter. Ist noch schwer für mich zu verstehen, aber halt so mitbekommen, wie unterwürfig und entschuldigend sie da vermittelt, dass sie ihn jetzt heiratet und dass sie quasi so egoistisch ist, die Person zu heiraten, die sie heiraten will, anstatt der Thronfolge zu folgen. Und das also fand ich schon auch sehr berührend irgendwie so die beiden so. Und er dann auch mit seinem Statement, wo er dann auch so Ai haben wir ja vorhin schon gehabt, das heißt Liebe. Und das Ai-Steru ist jetzt ein Wort, das in Japan nicht so häufig verwendet wird, hatte ich den Eindruck, sondern man sagt oft eher so, ich finde das gut, also Ski-Nachto ist so der Mensch, den ich liebe, aber wörtlich heißt nur der Mensch, den ich gerne mag, so.
Mhm.
Weil das Konzept von Liebe so viel Gewicht hat und er dann halt auch in dieser förmlichen Pressekonferenz so immer wieder betont, wie sehr er sie liebt und
cute.
Ja.
Du bist aber auch sehr cute, du bist sehr Fanboyen, habe ich das Gefühl.
Mach ich.
Und Love Story 2021.
Ach, eigentlich fange ich an, so sehr kitschige One and Only Love Stories immer mehr zu hinterfragen. Aber ich meine, wenn sich die Leute für so eine Hochzeit und so eine Liebesbeziehung entscheiden und das nicht machen dürfen, finde ich schon heftig.
Ich glaube, das zündet auch eher nach hinten. Wenn irgendwas verboten ist, dann ist der Reiz größer.
Vielleicht, ja.
Was ich nochmal sagen will, was jetzt eigentlich nichts mit der Liebesbeziehung oder so tun hat, ich will jetzt eigentlich auch deine Stimmung nicht ruinieren, aber ein weiterer Grund, warum ich persönlich skeptisch gegenüber Kaisersfamilien stehe, ist auch, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Verantwortung gegen, also immer so von sich wegschieben, im Zweiten Weltkrieg dazu geführt hat, warum Japan sich immer noch für Kriegsverbrechen nicht entschuldigt hat.
Ja.
Also ich müsste ein bisschen ausholen, um das zu erzählen. Ich versuche es mal knapp zu halten. Aber im Zweiten Weltkrieg hat Japan sehr viele Kriegsverbrechen begangen, unter anderem an China und Korea, auch bekannt unter Nanjing-Massaker und Trostfrauenproblematik. Also Näheres kann man sich auch im Internet anschauen, aber ich würde vorher warnen, es ist sehr grotesk, es ist sehr brutal. Und was japanische Soldaten an der Zivilbevölkerung Chinas und Koreas und allgemein auch Südostasiens angetan haben, ist nicht verzeihbar. Aber, nee, was heißt aber?
Ja, kein Punkt, Ausrufezeichen. So, das ist irgendwie, ja.
Genau, Punkt, genau, ja. Ausrufezeichen. Das Problem ist, dass nach dem Krieg sowohl die Regierung als auch die Kaisersfamilie so ein bisschen die Verantwortung gegenseitig in die Schuhe geschoben haben und man nicht so richtig wusste, bei wem man sich die Kriegsentschädigung und vor allem auch die Verantwortung holen sollte. Letztendlich war es die Politik, aber die Soldaten sind im Namen des Kaisers gestorben. Also es hieß immer während des Krieges so, Tennoheika Banzai. Also wortwörtlich übersetzt heißt es Tennoheika, also der Kaiser, ja, der hat so 10.000 Leben. Also von wegen Banzai ist so ein Ausruf von wegen Juhu, Hurra, der wird gefeiert.
Heka ist
heißt nee, in dem so, Fall? So spricht man den Tenor an.
Ach so.
Heka. Genau.
Ah, ja.
Also man hat ihn vergöttert im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Die Soldaten wurden dazu gebracht, den Tenor Heka zu vergöttern.
Ja.
Und sind für ihn quasi in den Tod gestürzt. Und deswegen hat die Politik, für die Politik war es halt ein leichtes zu sagen, wir stehen nicht in der Verantwortung. Also der Krieg wurde im Namen des Kaisers geführt. Und der Kaiser wiederum, der hat keine Entscheidung getroffen. Der hatte, weil es halt immer noch so eine Symbolfigur gewesen ist. Und die Politik, also letztendlich die Regierenden haben Entscheidungen getroffen und die Regierenden haben dafür gesorgt, dass bestimmte Verbrechen begangen worden sind. Und letztendlich ist das halt auch bis heute mitunter ein Grund, warum halt Japan nicht so wirklich gute politische Verhältnisse zu China oder aber auch zu Südkorea hat, weil den Menschen halt der Zweite Weltkrieg noch nicht so ganz aus dem Sinn gegangen ist. Sehr einfach zusammengefasst jetzt, ne?
Ja. Also ich habe jetzt nochmal gelesen, dass ich das gerade in den Heisei-Jahren, also in den Jahren vom Kaiser, der jetzt abgedankt hat, nochmal besonders verschlechtert hat, das Verhältnis zu China und Korea unter anderem auch, dass eben auch Abe zum Beispiel immer wieder den Yasukuni-Schrein besucht hatte oder andere hohe Regierungsmitglieder. Yasukuni ist halt ein Schrein, in dem auch ein Friedhof liegt, wo unter anderem Kriegsverbrecher beigelegt sind.
Zum Teil auch mit Opfern zusammen, also mit Kriegsopfern aus China, ja.
Ja, genau. Deswegen sollte der eigentlich von repräsentativen Politikern überhaupt nicht besucht werden.
Ja.
Aber wurde halt und irgendwie so dieser Nationalismus hat halt auch zugenommen auf eine Art. Und irgendwie wurde aber im Zweiten Weltkrieg ja auch dieser Nationalismus um den Kaiser herum aufgebaut. Also es war, wurde ja wirklich gottgleich verehrt und die Sage ist ja eben immer auch, dass die Kaiserfamilie von der Sonnengöttin Amaterasu abstammt.
Mm.
Irgendwie durch den Shintoismus hat auch der Kaiser sowas sehr, sehr Gottesgleiches, Repräsentatives gehabt.
Ja.
Also Shintoismus ist ja die traditionelle Religion zusammen mit Buddhismus.
Ja.
Das Witzige ist, mein Wohnheim war gar nicht so weit weg von diesem Schrein, von diesem Yasukuni-Schrein.
Oh, dann hast du aber ziemlich gut gewohnt.
Ja, ja.
Das ist sehr zentral.
Ja, genau. Also ich konnte da mit dem Rad in weniger als einer halben Stunde hinfahren, auf jeden Fall.
Tokio-Verhältnisse sehr nah.
Was in Tokio, in der Riesenstadt, echt keine Distanz ist.
Ja.
Und ich war da einmal und fand ihn ganz schön, habe da auch ein paar Mal gechillt und da war auch mal so ein Sumo-Event, so öffentliches Sumo-Ringen und auch mal so eine Performance mit so Schwertern und ich war da eigentlich immer ganz gerne mal. Mhm. Und irgendwann habe ich viel später erst gecheckt, das ist ja der Yasukuni-Schrein. Das ist der Schrein, in dem auch Kriegsverbrecher begraben liegen und so weiter. Und also wusste das gar nicht, als ich den besucht habe und als ich Events dort besucht habe, dass das dieser umstrittene Tempel ist.
Aber du kanntest den, also du hattest von dem Schrein gehört?
Ich habe halt in den Nachrichten von der Kontroverse gehört darüber, dass der immer wieder besucht wird und nicht besucht werden sollte.
Okay. Ja, interessant. Ich habe den auch nur einmal besucht, tatsächlich. Und da wusste ich aber, dass der Schrein ist, der problematische. Ich wollte einfach nur sehen, was das für ein Schrein ist, einfach mal hingegangen sein und habe dann aber auch kein Geld ausgegeben. Also ich habe mir das angeschaut, ich bin da rumgelaufen, habe irgendwie vielleicht so ein bisschen nach Gedenktafeln oder so gesucht.
Ja.
Also in Tempeln oder Schreinen ist es ja oft üblich, dass man so Osaiseng,
ja,
also so,
stimmt,
Geldmünzen reinwirft und dann betet, mehrmals in die Hände klatschen und so. Oder Omamori, also so Glücksbringer kauft. Das habe ich dann alles nicht gemacht. aber genau, einfach nur, um anzusehen, weil es halt ein historischer Ort ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es eher von japanischen Leuten, die da besuchen gehen, die wissen natürlich darum, um der Kontroversen, aber denen ist es dann wohl egal. Oder die befürworten das sogar noch, weil sie Japan nicht in der Schuld sehen im Zweiten Weltkrieg.
Ja, also ist so die Frage, dass der Kaiser letztendlich nicht abdanken musste nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl die Soldaten für den Kaiser in den Krieg gezogen sind. Also irgendwie hat es ja auch eine Tragkraft, so dass das nicht so ganz sich davon abgegrenzt wurde und auch nicht so sehr aufgearbeitet wurde. Also es war ja so dann, dass er durchs Land ziehen musste und an verschiedenen Orten irgendwie deklarieren musste, dass er nicht göttlich ist, also dass er nur ein Mensch ist.
Das wollte ich auch sagen, weil vorher der Kaiser ja als gottgleich gesehen wurde und als übermenschlich.
Ja.
Und dass der Verlust im Zweiten Weltkrieg eine Ursache dafür war, dass er halt durch das Land ziehen und ankündigen musste oder angekündigt hat, dass er eben auch nur in Anführungszeichen ein Mensch ist. So absurd.
Ja, total absurd, dass das ein Mensch erklären muss, so quasi. Und andererseits, ja, ich weiß nicht, hat es auch was Gutes auf eine Art, oder was heißt was Gutes, aber irgendwie, ja, in Deutschland haben die ganzen Verbrecher, die das alles initiiert haben, also manche wurden dann ja veranklagt, aber so Hitler hat sich das Leben genommen und quasi, also ist geflohen und wurde auch nie irgendwie so entmystifiziert, wie dann der Kaiser vielleicht oder wie Mussolini in Italien ja auch dann von einem Mob quasi gelyncht wurde und dadurch auch so entmystifiziert wurde. Aber das ist in Deutschland, finde ich, ein ganz großes Problem, dass so diese Mystik um Hitler, dadurch, dass er da nie sich irgendwie kritisch damit auseinandergesetzt hat, was für eine Scheiße er in die Wege geleitet hat, irgendwie, ja, sondern er sich einfach da aus der Verantwortung gezogen hat.
Ja, naja gut, aber was hat man anderes von ihm erwartet?
Ja, es wäre schon toll gewesen, irgendeinen Prozess gegen ihn zu haben, aber naja. Was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben vorhin gesagt, mit den Jahreszahlen, da ist der Kaiser präsent, aber es gibt auch immer den Kaisers Geburtstag als Feiertag.
Ja.
Da haben die Leute frei.
Wann ist der?
Der ist jetzt am 23. Februar, glaube ich. Und davor war am 23. Dezember. Also der alte Kaiser hat ja abgedankt.
Mhm.
Der hatte am 23. Dezember Geburtstag. Und der neue Kaiser hat am 23. Februar Geburtstag.
Mhm.
Und Fun Fact ist, in dem Jahr, in dem der alte Kaiser abgedankt hat und der neue an die Macht kam, hat der abgedankt im April, also nach dem Geburtstag vom neuen Kaiser. Das heißt, in dem Jahr ist der Feiertag weggefallen, weil dann der neue Kaiser, als der neue Kaiser an der Macht, in Anführungsstrichen, war sein Geburtstag schon vorbei und der Geburtstag vom alten Kaiser wurde nicht mehr gefeiert, weil er nicht mehr der Kaiser war.
Ja.
Also sind die Leute 2019 um einen Feiertag gebracht worden.
Dabei haben sie schon so wenige Feiertage, Feier- und Urlaubstage.
Feiertage viele, aber die Urlaubstage sind so wenig.
Ja. Echt? Ich finde gar nicht so im Vergleich zu Deutschland.
Ja, nicht so viel Urlaub. Aber ja, ist ein Fun Fact. Und da musste ich kurz dran denken. Also das haben wir jetzt schon gesagt, mit dem dann durchs Land reisen und sagen, ich bin nur ein Mensch. Aber irgendwie hat es mich trotzdem kurz an den Führersgeburtstag, den es ja im Dritten Reich in Deutschland gab, unter den Nazis, erinnert.
20. April.
Ja, ich wusste es ganz lange gar nicht. Aber ja, das ist für mich irgendwie auch trotzdem was Unheimliches, halt eine Person so sehr zu glorifizieren, dass eine ganze Nation einen Ehrentag für diese eine Person, die noch am Leben ist und quasi repräsentativ ist, zu feiern. Also klar, in Japan ist eine gute Sache, dass die Leute ein paar Feiertage haben, weil sie sonst ja keinen Urlaub nehmen dürfen oft. Und darüber haben wir schon auch geredet, über die Arbeitskultur. Und trotzdem finde ich das ein bisschen komisch, eine Person so sehr auf dem Podest und eine ja, Repräsentative für eine ganze Nation.
Voll.
Die ganze Nation feiert seinen Tag und alle kriegen frei an dem Tag. Das ist irgendwie schon crazy auch.
Ja.
Und noch ein Fun Fact auch ist, dass ich den Kaiser gesehen habe.
Ah. Wie grinst.
Ja. Als ich das Thema vorgeschlagen habe, hatte ich da gar nicht dran gedacht, aber dann ist mir wieder eingefallen, dass ich, also es gibt ja den...
Welchen? Hast du den jetzigen oder den alten gesehen?
Nee, den alten.
Okay.
Also als ich in Japan war, war ja auch der alte noch. Und der Imperial Palace, also der kaiserliche Palast, ist ziemlich zentral in Tokio.
Das ist ganz schön.
Der ist ganz schön. Von außen kann man den anschauen. Aber reingehen kann man, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal im Jahr. Also ich glaube, am Kaisers Geburtstag und zur Neujahresbegrüßung. Also so am 1. und 2. Januar, glaube ich, sind 2 Tage, wo der geöffnet ist und du kannst reingehen, aber auch nur in den Hof quasi. Und dann siehst du auf den Balkon vom Kaiser und der Kaiser und seine Frau kommen raus alle 2 Stunden, glaube ich, und grüßen so. Also machen diesen Handgruß auch und begrüßen das Volk. Und das passiert nur 2 Mal im Jahr. Und ich bin da eben am 2. Januar, glaube ich, als ich in Japan war, reingegangen in die Menschenmasse und habe die Begrüßung vom Kaiser empfangen. Also irgendwie wollte ich mir das gerne anschauen. Zum einen den Palast irgendwie von innen sehen, auch wenn man nicht so viel sieht wirklich, also nur den Hof. Und den Kaiser sehen irgendwie auch. Und vor allem auch die Menschen sehen, wie sie irgendwie dem Kaiser zujubeln und irgendwie...
War das so ein großes Gejubel?
Ja, also das Jubeln fand ich jetzt nicht so krass, aber wie viele Leute sich da versammelt haben, nur damit jemand vom Balkon winkt.
Ja.
Ja.
Na gut, aber ist bei Papst Franziskus auch nicht
ja,
so.
Ja, das stimmt.
Oder?
Das
da
stimmt.
Sind ja auch
ja
sehr viele Leute versammelt. Oder das bei der Queen. Ich glaube, wenn du einen gewissen Hype um dich als Person hast, oder also keine Ahnung, wie das Pop-Konzert.
Bei Jürgen Klopp, wenn er irgendeinen Pokal gewonnen hat im Fußball. Also da ist ja auch. Dass die ganze Stadt sich versammelt. Ja, das stimmt schon.
Ich glaube, Leute jubeln gerne, weil sie dann so ein Gemeinschaftsgefühl haben. Das stärkt sie zusammen. Sie feuern eine Person an.
Ja, und wir haben so kleine Japan-Fahnen bekommen und so. Die hat man ausgeteilt bekommen.
Ah ja, zum Winken.
Zum Winken, genau. Und dann haben ganz viele diese Fahnen gewunken. Aber es waren halt so viele Leute. Also ich war mit meiner damaligen Freundin da, die ist sehr klein. Ich glaube, die hat nicht viel gesehen so irgendwie. Ja. Ich glaube, die meisten in der Crowd haben gar nicht viel gesehen, weil so eine Riesenmenge war. Und dann mit diesen Fahnen, ja, ich habe mir die Fahne ins Haar gesteckt und so. Es war ganz witzig. Aber das hast du nicht, du hast nicht den Kaiser mal in Action erlebt.
Nein, also... Ich glaube, selbst wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, würde ich ihn nicht erkennen, wenn er mir so entgegenkommt, solange da nicht irgendwie Tennohilke auf seiner Stirn geschrieben steht.
So eine Schürze.
Würde ich an ihm vorbeilaufen. Ich glaube, Prinzessin Aiko würde ich eventuell erkennen.
Ja.
Bei deren Entwicklung, ja, wir sind jetzt nicht so richtig im gleichen Alter, die ist ein paar Jahre jünger als ich, aber deren Leben, ich konnte mich so gut mit der identifizieren, aus welchem Grund auch immer. Ich hatte vielleicht sehr viel, weiß nicht, ich konnte das so nachfühlen. Ich war in Deutschland, konnte kein Wort und habe mich so isoliert gefühlt und konnte ich mich mit der identifizieren, dass die da auch nicht so sich so wohl gefühlt hat in der Schule und so. Ja, also ich glaube, ich habe so 0 gemeinsame Punkte und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine sonderlich spannende Person ist, wenn sie die ganze Zeit so trapped ist in so Monarchieverhältnissen. Aber ja, ich glaube, die würde ich auf der Straße wiedererkennen, aber den Rest der Familie nicht.
Ja, ich glaube, also wenn es einen deutschen König gäbe, würde ich auch nicht zu so einer Königsbegrüßung.
Nee, eben. Ja, why?
Als Außenstehender kann ich entspannter den japanischen Nationalismus mit ansehen. Und in Deutschland habe ich da immer gleich viel mehr Unbehagen damit.
Mit der deutschen Fahne schwenken, ja.
Ja, um Gottes Willen.
Ja.
Ja, genau.
Würdest du dir nicht ins Haar stecken, nehme ich an.
Würde ich mir nicht ins Haar stecken, ne.
Naja, wenn man sich so ein bisschen drüber lustig machen kann oder wenn man es so ein bisschen als ja, Spektakel im Ausland beobachten kann, hat man immer so ein bisschen entspannteres Blickfeld drauf.
Ja. Ja.
Also ich würde es, glaube ich, in Japan auch nicht machen.
Ja, ja. Ja, weil ich es auch immer spannend finde und fand halt, wie so das Kaisertum, welche Rolle das spielt in Japan.
Ja.
Und finde ich cool jetzt auch, dass wir das heute als Thema hatten. Ja. Danke auch für deine Perspektive, das fand ich jetzt auch interessant zu hören halt, ja.
Ja, es tut mir so leid, dass ich so kritisch dem gegenüber bin. Oder dass ich da nicht so fröhlich über dieses Thema blicken kann. Aber ich glaube, du kannst es schon verstehen aus meiner Perspektive, wenn ich das mit den Kriegen und dem Mobbing und so erzähle. Ich finde es einfach. Aber ich meine, wir müssen ja nicht immer nur positiv über etwas berichten.
Ja. Ich finde halt eh, Monarchie im 21. Jahrhundert ist so eine Sache, wo ich denke, ja, irgendwie.
Absolut. Come on.
Ja. Grow up. Also, die Zeiten sind vorbei.
Ja, absolut. Voll. Ja, mal sehen, wie lange das jetzt noch weitergeht, ne? Ob man jetzt auf die nachfolgende Generation hoffen kann, dass die das so langsam abschaffen, jetzt auch mit der Hochzeit. Ja, ob die sich da mal nicht Gedanken zu machen. Oder, also, ja, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch gar keinen, können sie auch gar nicht so wie Harry und Meghan da sich da rausziehen, wenn sie da aktiv Thronfolge sind, das weiß ich jetzt nicht genau, aber naja, hoffen wir mal das Beste.
Ja,
mal
es
gucken,
bleibt spannend.
Wie es in ein paar Jahren jetzt aussieht. Ja, es wird spannend. So, na ja, dann.
Dann danke wieder für das Gespräch und die Folge. Euch allen danke fürs Zuhören, wenn ihr noch dabei seid.
Was soll das denn heißen?
Naja, alle, die das jetzt hören,
ja,
an die geht ja der Dank zurecht aus. Und wenn jemand vorher die Folge nicht zu Ende gehört hat, hört die Person auch den Dank logischerweise nicht. Also danke euch, dass ihr dran geblieben seid bis zum Schluss.
Ja, okay. So meinst du das, okay. Ja, von mir auch danke und vielen Dank fürs Vorschlagen dieser Thematik. Und dann würde ich sagen, wow. Nächsten Monat feiern wir unsere 12. Folge. Dann haben wir das ein Jahr lang durchgezogen.
Ja.
Ja, cool. Darauf freue ich mich auch schon.
Ja, ich mich auch. Überlegen wir uns was Schönes.
Ja. Na dann.
Okay. Dann
würde ich sagen, Otsukaresama deshita.
Otsukaresama deshita.
Na dann.